D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Servus.
Und Herr Pähler.
Grüß Gott. Abschied. Der RBB verliert vorzeitig seine Intendantin.
Ankunft. PIKT will einen journalistischen Gegenentwurf zu unseren durch Algorithmen bestimmten Timeline-Versionen bieten.
Zukunft, was heute bei der ersten Zukunftskonferenz 48 Forward geschah.
Rückblick, Georg Uecker kommentiert 30 Jahre Lindenstraße und das Chaos rund um den ESC und die Nominierung von Xavier Naidoo.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom ARD-Vorsitzenden und NDR-Intendanten Lutz Marmor. Nachdem der NDR erst ja die Nominierung von Xavier Naidoo für den ESC zurückgezogen hat, gab er gestern bekannt, dass es sehr wahrscheinlich nun doch wieder einen Vorentscheid mit Zuschauerbeteiligung geben sollte. Dazu gab Lutz Marmor unmissverständlich zu Zitat, der NDR hat einen Fehler gemacht.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, der NDR hat einen Fehler gemacht, weil er eigenmächtig gehandelt hat. Und ja, es gab vermutlich auch keine Alternative mehr, als die Nominierung zurückzuziehen. Was ich aber schade finde, ist, dass zwar alle irgendwie über Xavier Naidoo sprechen, aber niemand sich fragt, warum der NDR sich eigentlich vom Thema Voting verabschieden wollte. Vielleicht haben die ESC-Macher beim NDR ja dafür ja doch gute und nachvollziehbare Gründe. Zum Beispiel, dass es eben ohne Beteiligung von ProSieben und Stefan Raab eben nicht mehr so läuft wie damals noch bei Lena. Aber anstatt Ursachenforschung zu betreiben, gibt's jetzt doch wieder nur opportunistischen Aktionismus. Schade.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das aktuelle Medienmagazin. Diese Meldung hat uns heute wirklich überrascht. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg muss sich vorzeitig eine neue Intendantin bzw. einen neuen Intendanten suchen.
Eigentlich, da wäre Dagmar Reim noch bis 2018 im Amt, aber sie will jetzt eher aufhören. Die 64-Jährige gab dafür ausschließlich private Gründe an und damit ist Dagmar Reim dann nicht die erste Intendantin einer ARD-Anstalt, die ihren Job vorzeitig zurückgibt.
Auch bei den anderen Fällen gibt es private Gründe. Wir wollen uns da natürlich nicht einmischen, aber wir wollen uns mal grundsätzlich mit den Schwierigkeiten dieses Jobs auseinandersetzen. Das machen wir jetzt zusammen mit dem Medienjournalisten Jörg Wagner. Er moderiert das Radio 1 Medienmagazin. Dagmar Reim ist aktuell also noch die Intendantin seines Senders. Er begleitet aber auch intensiv die Medienpolitik und das, was die ARD-Intendanten so umtreibt. Und darüber reden wir jetzt mit ihm. Guten Abend, Jörg.
Einen wunderschönen guten Abend aus der Bundeshauptstadt.
Ja, war die Ankündigung von Dagmar Reim überraschend?
Für mich ja. Sie wirkt ja nach außen hin immer sehr stark, sehr, ich sag mal, auch kampfeslustig. Und in den wenigen Momenten, wo ich mit ihr allein sein konnte, also zum Beispiel bei den Interviews, war sie auch nachdenklich. Wir reflektierten auch gelegentlich mal über den Sinn des Lebens, über Gesundheit, auch Tod. Eines ihrer Hobbys ist ja das Sammeln von Todesanzeigen. Aber auch darüber hinaus, inwieweit so ein Amt an die Substanz geht. Es ist ja logisch, wenn man ja Umgang mit der Intendantin auch regelmäßig hat, sieht man Veränderungen. Über 10, 12 Jahre, die ist ja seit 2003 im Amt, sieht man dann auch mal so Perioden, wo man sagt, geht's Ihnen gut? Und dann gibt es wieder ganz kraftvolle Momente, wo man sich dann auch freut, dass jemand nicht nur frühmorgens joggt, was sie macht, sondern auch dann diese Energie mit ins Amt trägt. Also um die Frage auf den Punkt zu bringen, ich hatte es nicht erwartet und in meinem Umfeld waren auch alle überrascht.
Dann lass uns doch mal ein bisschen nach vorn schauen und auf das, was jetzt an Herausforderungen für die Nachfolge zu erwarten ist und überhaupt, wie geht das jetzt weiter?
Also ganz normal, also das ist ja ein Prozedere, was geübt ist. Also zum Beispiel Günther von Lojewski, der SFB-Intendant, ging ja auch vorzeitig in den Ruhestand 1997 im Alter von 62, auch aus gesundheitlichen Problemen. Was heißt auch, wir wissen es nicht, private Gründe sind hier genannt worden. Also es gibt dann die Amtsniederlegung sozusagen, hier in diesem Fall bis Ende Juni 2016 und dann wird ganz normal gewählt. Und dafür muss es vorher, das weiß man noch nicht so genau, es gibt da verschiedene Verfahren, entweder eine Intendantenfindungskommission eingesetzt werden oder wie beim ZDF jetzt kürzlich gibt es einen Vorschlag aus dem Gremium und dann wird entweder nur abgestimmt oder nicht. Also das genaue Prozedere ist noch nicht bekannt.
Und wenn man eine Stellenausschreibung machen würde, was wird da als, sag ich mal, Hauptaufgabe, als Hauptherausforderung drinstehen?
Ja, man hat Dagmar Reim, als sie ihr Amt übernahm, vorher gesagt, man müsse im Nahkampf gut sein. Und damit meint man jetzt nicht nur scherzhaft, dass man sich in allen möglichen Situationen gut verteidigen muss, also verbal und vielleicht auch mit Körpereinsatz, jetzt nicht tätlich natürlich, sondern viel Energie mitbringen muss, sondern das ist tatsächlich so. Ich glaube, also ich beneide Intendanten nicht, denn es gibt ein Muster. Ich habe es angedeutet, SFB-Intendant Günther von Lijewski, der war 62 damals. Dann, wir erinnern uns, 2011 ist Udo Reiter auch vorzeitig, der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, aus dem Amt geschieden. Da war er 67 und auch noch an den Rollstuhl gebunden. Und er sagte, jetzt reicht's ihm, obwohl er auch für eine längere Amtszeit gewählt war. Dann nahm er sich tragischerweise noch das Leben. Aber Fritz Raff zum Beispiel, der Intendant des Saarländischen Rundfunks, ist mit 62 im Amt verschieden. Monika Piel, 2013, die Intendantin des Mitteldeutschen, des Westdeutschen Rundfunks, schied auch aus gesundheitlichen Gründen aus, wie Günther von Lijewski. Helmut Reitze vom Hessischen Rundfunk wird jetzt zum Jahresanfang gehen. Man sucht jetzt gerade Nachfolger beim Hessischen Rundfunk. Und jetzt, wie gesagt, diese Personalie. Also ich glaube, dass dieser Job sehr kräftezehrend ist. Also es braucht einen sehr stabilen, robusten Nachfolger, der zudem in zwei Bereichen fit sein muss. Also es reicht heutzutage nicht mehr, nur, ich sag mal, so verwaltungstechnisch Bescheid zu wissen, Managementqualitäten zu haben, sondern er muss gleichzeitig auch wissen, wie Journalismus funktioniert. Dagmar Reim wusste, wie Journalismus funktioniert, hat sich sozusagen in dieses ganze Managementsystem schon einarbeiten können, als die ARD-Pressesprecherin unter Jobst Ploog war beim Norddeutschen Rundfunk, hat natürlich auch ihre Mitarbeiter, das ist ja keine Diktatur, so ein Intendantenposten, sondern da gibt es natürlich Spezialisten, die einen begleiten, die Direktoren zum Beispiel, aber man muss ein gewisses Gefühl haben auch, und das wäre jetzt meine Bitte an die Leute, die sich bewerben sollten, ein Gefühl für das, was man immer noch scherzhaft wahrscheinlich neue Medien nennt, obwohl die ja schon 30 Jahre alt sind.
Und du hast ja schon gerade so ein bisschen das Spannungsfeld beschrieben, Druck von innen, Druck von außen, dass es halt kein leichter Job ist und auch wahrscheinlich die Gestaltungsmöglichkeiten am Ende des Tages begrenzt sind. Dann lass uns mal schauen, womit sich denn generell die ARD-Intendanten und Intendantinnen in dieser Woche beschäftigt haben. Es gab eine große Sitzung mit einer anschließenden Pressekonferenz. Verschiedene Ergebnisse sind dort ja bekannt gegeben worden. Zum Beispiel, dass Carmen Josca bei den Tagesthemen bleibt. Über das ESC-Chaos reden wir noch später in der Sendung, aber wenn wir mal auf die Entscheidung der ARD-PK schauen, haben die Intendantinnen und Intendanten wirklich die Probleme angepackt, die derzeit als dringend auf ihrer Agenda stehen?
Also ich weiß nur nicht, was hinter verschlossenen Türen stattfand. Das, was in der Pressekonferenz gestern nach draußen drang, das ESC-Problem haben sie offenbar schnell ausgetreten nach 2 Tagen. Das fand ich sehr souverän und es wurde auch gestern
so etwas wie... Fandest du es wirklich souverän? Weil auf mich wirkt es eher so nach außen, dass sie so... Der eine hat auch innerhalb der ARD auf den Finger des anderen gezeigt und sagt, Motto, das war jetzt eigenständig.
Nee, nicht wirklich. Nein, nicht wirklich, weil der als schuldig benannt wurde, ist schon der Unterhaltungskoordinator, der den ARD-Programmdirektor nicht informiert hat zum Beispiel. Und er hat aber dann sofort, das muss man ihm sagen, also Krisenmanagement ist in der ARD... Ich würde da nicht eine 1 unbedingt als Zensur ausgeben, aber in diesem Fall hat es wunderbar funktioniert. Sofort eine Anfrage auch für meine Sendung. Thomas Schreiber hat sich meinen Fragen gestellt. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, gerade bei solch einem gravierenden Shitstorm, der auch damit verbunden war. Also manchmal versucht man auch so Konflikte auszusitzen. Hier hat die ARD wirklich sehr schnell gehandelt. Also das kann man ihr nicht zum Vorwurf machen. Auch gesagt, wir haben einen Fehler gemacht und wir haben ihn korrigiert. Das war sozusagen die Krisenkommunikation nach außen. Inwieweit das innen jetzt ausgewertet wurde, das kann ich nicht sagen. Da bin ich nicht involviert. Aber ich denke, dass alle Beteiligten gelernt haben, wie man mit solch einem Phänomen umgeht, dass man jetzt nicht einfach so eine, also das ist ja, wir müssen uns darüber klar werden, das ist ja nicht nur einfach eine Fernsehsendung, sondern das ist die mit der weltweit größten Live-Präsenz. Also das ist, kann man nicht so einfach nur so als Show mal eben im Hamburger Bürostüblein entscheiden, wer nach Deutschland fährt. Und man hatte wahrscheinlich aus der Kraft, als man Stefan Raab seinerzeit gewinnen konnte, so ein bisschen Morgenluft gewittert und hat gesagt, ich hatte schon mal ein glückliches Händchen und ich bin vielleicht unfehlbar, ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine Teamarbeit, die man da leisten muss. Und das haben die Intendanten angepackt. Was sie aus meiner Perspektive nicht angepackt haben, ist dieses Phänomen, wie gehen wir weiterhin mit diesem Publikum um? Das ist eine drängende Frage, das kam gestern jedenfalls nicht auf der Pressekonferenz zur Sprache, also dieses neue Selbstbewusstsein des Publikums. Heute hat das Deutschlandradio ja in Berlin ein zweitägiges, also morgen geht's weiter, Symposium, wo auch Professor Pörksen aus Tübingen eben von dieser neuen Qualität des Publikums, die sich nicht mehr nur berieseln lassen, sondern die jetzt auch mitreden wollen. Also die sagen wollen, wir wissen es teilweise sogar besser als ihr Profis. Und dafür gibt es nach meiner Meinung noch zu wenig Antworten. Aber diese Deutschlandradio-Konferenz ist ja gerade auch der Versuch, dieses zu finden, interdisziplinär.
Kann denn zukünftig auf diese Herausforderung überhaupt ein System Antworten generieren, das auf dem Prinzip der Intendanz beruht? Ist das überhaupt noch zeitgemäß, dieses Intendantensystem?
Ich würde erstmal sagen, nein, es ist nicht zeitgemäß, aber mir fällt nichts Besseres ein, um ehrlich zu sein, weil gerade bei der ARD ist ja das Problem, was ja gleichzeitig auch der Vorzug ist, dass das 9 Landesrundfunkanstalten sind mit eigenen kreativen Köpfen. Und das muss ja koordiniert werden. Ohne Koordination geht es nicht. Also es muss doch irgendwie einen geben, der sagt, wo es lang geht, weil Programm ist ja letztlich Mathematik. Also 24 Stunden müssen zu ganz bestimmten Zeitabschnitten professionell Leistung bündeln und zwar mit einem Team und das braucht Timing. Das ist so, ich vergleiche das immer gerne wie mit Kochen. Also zuerst müssen die Kartoffeln geschält werden, weil die länger kochen als Blumenkohl und zum Schluss erst die Gewürze rauf, sonst geht der Geschmack flöten und das muss jemand anweisen und koordinieren. Der muss die Vogelperspektive haben. Und mir fällt wirklich nichts anderes ein als das Intendantenprinzip.
Sagt der Medienjournalist Jörg Wagner, der RBB braucht zumindest eine neue Intendantin oder Intendanten. Dagmar Reim hat nämlich heute überraschend angekündigt, dass sie ihr Amt niederlegen wird. Ihr hört die Radio Wissen. Was mit Medien? Das kuratierende Medienmagazin.
Endlich darf ich diesen Satz mal wieder sagen, den ich an dieser Stelle immer wieder gerne sage.
Ich freue mich.
Achtung, es ist nicht alles schlecht im Journalismus. Ja, vor allem dann, wenn es um neue Dinge geht, die ausprobiert werden. Ein neues Startup zum Beispiel will Übersicht in den Informationsdschungel bringen und das stellen wir euch jetzt vor.
Und da zäumen wir das Pferd mal so ein bisschen von hinten auf, würde ich sagen. Viele konsumieren ja ihre News eigentlich nur noch über Facebook, zumindest gelingt so der Zugang. Das heißt, der Algorithmus bestimmt so die Inhalte, welche Inhalte erreichen ihn, in welcher Reihenfolge, in welcher Gewichtung, in welcher Qualität. Herr Pähler, wie ist das für dich? Wie ist denn dein Nachrichtenerlebnis?
Ja, ich stelle fest, dass sozusagen auch bei mir Facebook und der Algorithmus dahinter an Relevanz gewonnen hat, dass ich doch zunehmend mehr Infos darüber wahrnehme, aber ich versuche immer noch so ein bisschen quasi manuell über beispielsweise so Gegenpole wie Twitter, dann gucke ich, was so ein Daniel Fien immer so fafft oder liest und wie auch immer. Aber ich merke schon, ich gucke nicht mehr so breit, habe ich manchmal den Eindruck. Es sei denn, ich nehme mir so bewusst die Zeit, aber wenn ich die Zeit nicht habe, dann bin ich doch stärker gefangen in diesem einen Nachrichtenkanal.
Eine Art Gegenentwurf liefert Pickt.de und Pickt schreibt sich P-I-Q-D. Das ist eine Plattform, auf der sich verschiedene Journalisten, so um die 60 Journalisten, in 13 Themenkanälen aktuell für, ja, ich sag mal, Links kuratieren und sie wollen eine fundierte Link-Empfehlung geben. Allerdings jetzt nicht so viel, wie ihnen unter den Fingern kommt, sondern das ist ganz klar geregelt. Ein Link und das soll es dann auch pro Tag gewesen sein, den Sie dann persönlich raushauen können. Also Qualität durch Verknappung. Ob das klappt, das erklärt uns jetzt Mitgründer Markus Jordan. Er ist live hier bei uns. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, servus.
Wie ist das mit der Verknappung? Lass uns erstmal überlegen, so wie das überhaupt zustande gekommen ist. Warum war jetzt überhaupt so ein Gegenentwurf zu den reichweitenoptimierten Algorithmen sozialer Netzwerke nötig?
Ja, weil eben diese Algorithmen aus unserer Sicht, die sind ja nicht nur schlecht, die schaffen ja schon auch ein gewisses Maß und eine gewisse Art von Vielfältigkeit, aber sie performen eben immer da, wo sehr schwarz oder sehr weiß gemalt wird, wo sehr irgendwie polarisiert wird. Und wir halten das einfach nicht für ausreichend. Also fiel gerade schon das Wort von der Breite des Medienkonsums. Und eigentlich ist doch das Großartige am Internet, dass wir diese Breite, diese Totale jetzt haben, also nicht mehr so uns auf einzelne Filter verlassen müssen wie früher, sondern das Filter ist sozusagen das ganze Netz. Aber damit kann man natürlich wieder schlecht umgehen. Ja? Also haben wir gesucht nach einer Möglichkeit, wie wir analoge Expertise so bündeln, dass wir eine neue Art von Filter anbieten können.
Wenn ich jetzt als Nutzer auf pickt.de gehe, was erlebe ich da? Kannst du mal so eine kleine Tour mit uns machen?
Ja, wir haben halt jetzt, wir mussten uns natürlich, also was ihr nicht erlebt, ist Vollständigkeit. Ja? Das war einfach nicht möglich. Wir konnten jetzt nicht anfangen und auch nur annähernd irgendwie eine Themenabdeckung schaffen, sondern wir haben uns halt für 13 Kanäle entschieden. Und nochmal, in diesen 13 Kanälen sitzen, muss ich Daniel kurz korrigieren, nicht etwa 60 oder es sind jetzt schon 70 Journalisten, sondern in jedem Kanal sitzen ein paar Journalisten, Fachjournalisten, die wir auch bezahlen. Und es sitzen aber auch in jedem Kanal andere Experten aus der Wirtschaft, aus NGOs, aus der Politik, aus Thinktanks, aus Stiftungen, woher auch immer, Menschen, die für uns ganz klar eine nachvollziehbare Relevanz und eben Expertise zu diesem Thema haben. Und diese Leute entscheiden sich jeden Tag einmal für einen besonders wertvollen Link, den sie bei PIKT einstellen. Und was ganz wichtig ist und vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest in der Form, wie wir es jetzt machen, ist, dass sie euch nicht nur sagen, was ihr lesen sollt, sondern sie sagen euch auch noch, warum. Ja? Also sie sind gehalten, einen kleinen Pitch-Text zu schreiben. Und der ist manchmal tierisch lang und manchmal ist er, der kürzeste waren bis jetzt 3 Worte und der längste waren 7000 Zeichen. Und da machen wir auch jetzt gar nicht ganz viele Vorgaben von Anfang an, aber sie erklären euch, warum ist dieser Beitrag meiner Ansicht nach eure wertvolle Zeit wert.
Das finde ich interessant. Lass uns das nochmal so gerade aus der Kuratoren-Ecke uns anschauen. Wie sind denn so die ersten Erfahrungswerte? Ich darf jetzt nur einen Link pro Tag empfehlen. Ich habe mir überlegt, das ist gar nicht so einfach. Oder ist das so eine Typfrage? Wie sind so da die ersten Reaktionen der Kuratoren?
Also wir haben schon die ersten Disziplinarfälle, ja, in Anführungszeichen. Also das haben schon Leute zweimal am Tag gepickt. Wir haben das codemäßig noch nicht abgebildet, aber es ist jetzt gerade im jetzigen Sprint, dass das also auch geblockt wird oder zumindest eine Warnung aufgeht. An sich halten sie sich sehr gut daran. Warum halten sie sich gut daran? Also ich habe nicht mit allen gesprochen, aber mit vielen. Und Frederik Fischer hat auch mit vielen gesprochen.
Der Mitgründer, ne?
Der Mitgründer, mhm. Genau. Sie halten sich deshalb daran, weil es Sinn macht. Weil sie auch gerne oder lieber Teil eines Boards, eines Expertenboards und einer Publikation sein wollen, die eben nicht so wahnsinnig noisy ist, wie das, was wir heutzutage gewohnt sind eigentlich schon. Ja? Sondern wo Sachen auf den Punkt kommen, wo irgendwie das, was da ist, auch wirklich angeschaut wird, eingeführt wird, vorbereitet, eingeordnet wird. Das macht den Usern genauso Spaß wie den Pickern auch. Und das ist, glaube ich, der Grund.
Habt ihr eigentlich nach einem speziellen Prinzip eure Kanäle ausgewählt? Also ich finde, ich kenne noch nicht so ganz ein System darin. Vielleicht muss man das auch gar nicht, aber...
Ja, wir auch nicht. Also es hat verschiedene Kriterien gegeben. Ein Kriterium war auf jeden Fall, dass wir gesagt haben, was sind denn Themen, wo wir einfach wissen, dass sie im Speziellen, im digital-medialen Bereich sehr gut ausgeleuchtet sind, also wo es eine gute Quellenlage zu gibt. Dann war natürlich ein Kriterium, wen kennen wir? Also Frederik und ich sind ja schon beide lange im Kontext neuer Medien unterwegs und haben gute Netzwerke und haben natürlich geschaut, wo haben wir gute persönliche Andockpunkte einfach, an wen können wir uns da vorwärts hangeln. Ja? Dann haben wir auch ein bisschen geguckt, was sind denn überhaupt die heißen Themen gerade. Also haben auch ein paar Sachen dann noch wieder zurückgestellt, weil wir gesehen haben, okay, das finden wir interessant und wir kennen tolle Leute dazu und es ist viel im Netz, aber es ist jetzt nicht so breit, erschien uns nicht breit genug. Also es ist noch so ein bisschen, merkst du schon, ich laber rum, ist ein bisschen zufällig gewesen. Ist aber ganz witzig, weil wir jetzt eigentlich schon von ganz vielen Leuten gesagt haben, wir bekommen haben, was ihnen halt gefällt, ist, dass wir auf alle Themen so ein bisschen einen bestimmten Dreh gesetzt haben. Ja? Also es ist eben nicht Netzpolitik, sondern es ist Politik und Netz. Also wir sagen schon im Titel, das ist ein Querschnittsthema für uns und das wollen wir gleich klar machen und nicht zu nischig an das Thema drangehen. Oder es ist nicht Feminismus, sondern Feminismen. Ja, es geht heutzutage im Feminismus nicht mehr immer nur noch um die Rolle der Frau, sondern sehr viel mehr. Also und so weiter.
Wie wirkt denn die Verknappung auf die ersten Nutzer? Ich meine, wir sind es alle gewohnt, unsere Timelines sind voll und so und auf einmal passiert da ja nicht so viel, weil das ja bewusst zum Konzept gehört. Und da frage ich mich, was macht das mit mir als Nutzer? Gibt es da schon die ersten Erfahrungen?
Ja, da gibt es die ersten, wirklich die allerersten Erfahrungen und die sagen also sozusagen jetzt genau das Gegenteil von dem, was du jetzt angeteased hast, ja? Nämlich, dass die Leute sich eher Sorgen machen, dass es bei PIKT auch wieder zu viel werden könnte. Also wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass die Nutzer, die sich registrieren, wirklich gleich 3 oder 4 Themenkanäle auswählen und die anderen auslassen. Wir stellen fest, die meisten abonnieren sehr viele von den Kanälen, wenn nicht sogar alle. Ja? Und dann ist es natürlich schon wieder eine ganze Menge, was da im Newsletter von PIC daherkommt. Wir werden, das kann ich jetzt schon ankündigen, haben wir gerade heute fix gemacht, jetzt eine Funktion einbauen, dass der User zusätzlich sogar noch einzelne Picker ausblenden kann, ja, um sowohl die Quantität in dem Kanal zu steuern, aber auch, weil er vielleicht sagt, na gut, der hat immer so einen sehr technischen Ansatz, ganz egal, der interessiert mich nicht so wie die anderen und ich möchte gern das ein bisschen eindichten, noch mehr destillieren. Ja. Ich glaube, das ist das große Bedürfnis. Die Leute wollen die Breite des Internets für ihren Medienkonsum nutzen. Sie wollen nicht immer nur dem Algorithmus vertrauen und sie wollen schon gar nicht weiterhin immer nur einzelnen generellen, generalistischen Produkten vertrauen. Aber es muss irgendwie ein verwertbarer Happen sein. Es muss irgendwie ein zu bewältigendes Pensum sein.
Du hast vorhin gesagt, ihr bezahlt die Journalisten auch für ihre Arbeit. Jetzt frage ich nicht, wie viel die kriegen, aber woher kommt das Geld? Das würde mich interessieren. Also,
wie viel kriegen die,
wenn du es sagen magst, auch das gerne. Aber vor allen Dingen würde ich spannend finden, das Finanzierungsmodell hinter PIC. Wie sieht das aus?
Also, das sind ja zwei Fragen. Also, aktuell bekommen wir unser Geld von Konrad Schwingenstein. Konrad ist ein Enkelsohn von August Schwingenstein, dem einen Gründer der Süddeutschen Zeitung. Konrad ist Philanthrop und hat schon wie im Fall Toriel.com, dem Portfolioportal für Journalisten und wie in ein paar anderen Startups, die wir auch fördern, aus der Stiftung heraus, aus der Schwingenstein-Stiftung heraus. Auch bei diesem Konzept gesagt, finde ich eine super Idee. Ich will, dass ihr es ausprobiert. Es ist nicht in der Stiftung. Das ist ganz wichtig zu betonen. PIC ist eine eigene GmbH und ist nicht gemeinnützig. Wir hätten es eigentlich gerne in der Stiftung gemacht. Es geht aus steuerrechtlichen Gründen nicht, weil wir da erst nachweisen müssen, dass es nicht dauernd wahnsinnige Verluste einfährt. Genau, also daher kommt das Geld. Das Finanzierung, also wenn ich den zweiten Teil der Frage richtig verstanden habe, willst du wissen, wie wir hoffen, auf Dauer Geld damit zu verdienen?
Genau, so hätte ich es präziser nicht ausdrücken können.
Ja, genau. Also das sind sozusagen zwei Ansätze. Der vielleicht weniger wichtige, aber für die Bindung an den Markt wichtige ist, also dass wir diese Premium-Mitgliedschaft anbieten. Also Leuten, die uns unterstützen wollen, die kommentieren wollen, die in den Community-Channels, die parallel zu jedem Expertenkanal existieren, da mitmachen wollen, die geben uns 3 Euro im Monat. Dann werden wir sehen, ob uns das sozusagen wirklich einen relevanten Deckungsbeitrag erwirtschaftet, vermag ich selber noch nicht zu sagen. Wichtiger ist, dass es uns die Trolle vom Leib hält. Und dann wollen wir Werbung machen. Also in erster Linie wollen wir die Newsletter vermarkten, die Werbeplätze in den Newslettern vermarkten. Wenn das reicht, hoffentlich, dann reicht's. Wenn nicht, müssen wir vielleicht noch über Branded Voices nachdenken. Also dass vielleicht Unternehmen in Threads klar gekennzeichnet Experten benennen dürfen, die sich da äußern. Das macht Forbes.com ganz erfolgreich in den USA. Müssen wir uns anschauen. Ja. Also wir haben jetzt keinen ganz großen Druck. Wir müssen jetzt nicht übermorgen eine schwarze Null schreiben. Und wir haben einen großartigen Investor, der auf jeden Fall das mal nicht angestoßen hat, um damit noch reicher zu werden.
Sehr spannendes Konzept auf jeden Fall. Lass uns doch mal ganz kurz zum Schluss. Du hast ein Statement, noch einen Brief mit extra ausgedrückt und mitgebracht,
ja,
weil du den so
das
schön
total
fandest.
Wichtig.
Erzähl uns doch noch zum Abschluss diese Geschichte.
Genau, also wir sind ja erst seit einer Woche live und hatten viel schönes Feedback und das hier hat mir bis jetzt am besten gefallen. Das ist das Schönste, was ich bis jetzt gelesen habe über PIC. Das würde ich wirklich beidhändig unterschreiben wollen. Elisabeth Dietz in Berlin hat geschrieben, hallo Elisabeth, ich hoffe, du hörst es. Wäre es nicht schön, wenn es Menschen gäbe, die das Internet für sie lesen? Experten, die ihnen die Texte in die Hand drückten, die sie sonst vielleicht verpasst hätten? Das Wichtigste, vielleicht auch das Schöne und Ungewöhnliche, würde schon vor dem ersten Kaffee auf sie warten. Das gibt es. Sie können diese Leute abonnieren und kommentieren und kritisieren. Es ist fast so, als hätte man seine eigene Redaktion. Da kann ich nur sagen, sick.
Wenn ihr es mal selber ausprobieren wollt, pic.de ist die Adresse, pic.de ist die Adresse. Und Markus Jordan, danke, dass du vorbeigekommen bist und uns das Projekt vorgestellt
danke
hast.
Danke auch.
Was mit Medien? Das Zukunftsmedienmagazin hier bei D-Radio Wissen.
Werden wir in 20 Jahren überhaupt noch Smartphones nutzen und werden unsere Urenkel noch wissen, was Facebook ist? oder in 15 Jahren schon? Wird es da überhaupt noch feste Büroarbeitsplätze geben? All das, finde ich, sind spannende Fragen und die Antworten, die haben auch Auswirkungen auf uns Medien. Und das Ganze hat etwas mit dem Hashtag 48Forward zu tun. Der ist euch bestimmt heute auf Twitter auch schon das ein oder andere Mal begegnet.
Und wir sagen euch jetzt, was dahinter steckt. Nämlich hat heute in München, beziehungsweise eigentlich findet es noch zur Stunde statt. Das Programm geht nämlich bis 22 Uhr. Das erste Mal die Zukunftskonferenz 48Forward stattgefunden.
Daniel ist deswegen auch heute vor Ort in München und pickt sich die Zukunftstrends mal raus, die für uns Medienmacher vor allen Dingen wichtig sind. Ich denke, das sind eine ganze Reihe. Was ich aber auch überhaupt spannend finde, wieso gibt es überhaupt jetzt nochmal so eine Zukunftskonferenz? Gibt es da nicht schon so viele von?
Ja, das wirklich, das war eine große, große Frage. Ne? Aber das ist irgendwie alle Fragen mal so ein bisschen nach der Zukunft, so Zukunft der Medien, Zukunft des Radios und so weiter und so fort. Aber das Ganze ist dann immer nur so für die Branche autark. Und die 48Forward wollte halt unterschiedliche Branchen mal zusammenbringen und versuchen zusammen auf dem Thema rumzudenken. Das war dann auch interessant bei so Fragerunden. Heute Mittag habe ich zum Beispiel so ein kleines Medienpanel moderiert mit Richard Gutjahr und Stefan Plöchlinger von der Süddeutschen Zeitung und dann auch noch einem der Gründer von Rocket Beans TV, einem jungen Internetsender, der über Gaming ist, rund um die Uhr streamt. Und da würde man sagen, es sind die üblichen Verdächtigen, aber durch die Fragen, dass das mal ein ganz anderes Publikum war, ist da doch echt auch so grundsätzlich bei allen Themen Dynamik reingekommen.
Hast du mal so ein Beispiel, wo irgendjemand wirklich so was komplettes anderes gefragt hat, was man auf einer reinen Medienkonferenz nie so gehört hätte?
Müsste ich mal ein bisschen überlegen.
Nee, mir fällt
bestimmt auch ein bisschen was ein. Aber ich glaube, so ein bisschen so über die Intention und Wirkung und was man grundsätzlich heute mitnehmen konnte, darüber habe ich mit Daniel Fürck gesprochen, denn er hat diese Konferenz organisiert. Er ist der Chef von Fürck Media, so eine Beratung für Kommunikation, digitale Strategie. Und gegen 16 Uhr habe ich ihn mal zur Seite genommen und gefragt, so, was er denn jetzt schon vom Programm mitgenommen hat.
Was ich super toll fand, war gerade eben die Günesh Seyfarth von Mami Kreisel, die einfach gezeigt hat, dass es völlig egal ist, was andere denken, sondern man einfach mal machen muss und die ganzen Skeptiker und Kritiker beiseite stehen lassen muss, um einfach mal was zu tun und dann zu sehen, was dabei rauskommt.
Sie ist ja wahnsinnig aktiv. Das Beispiel hat mich auch fasziniert und sie hat halt auch gesagt so, hey Manager, ihr seid hier, die verstecken sich hinter ihren E-Mails. Dabei ist das doch alles ganz einfach. Zu einem Geschäft gehören zwei Leute. Das, was sie aus ihrem Wirtschaftsstudium mitgenommen hat, das fand ich auch tatsächlich sehr beeindruckend. Oder wenn wir auch an heute Vormittag nochmal nachdenken, so die Topfpflanze, die taucht ja immer mal wieder auf, so als Symbol des sich nichts Wandelns. Was erlebst du denn, glaube ich, auch wenn man nicht nur in Unternehmensbereiche, vielleicht auch in Medien, Bereiche reingeht, so nach dem Motto, wenn schon eine Topfpflanze sich nicht richtig entwickeln kann, wie soll denn da Innovation stattfinden? Was sind denn große Innovationsbremsen, die du so ausmachst?
Ich glaube, das größte Problem, was wir gerade in Deutschland momentan haben, ist, dass wir nur die Extreme haben oder größtenteils nur die Extreme haben. Das heißt, die extrem Digitalen, die sagen, wir müssen alles digital machen und die extrem Analogen, die sagen, ich möchte alles so machen, wie ich es bisher gemacht habe. Der richtige Weg wäre aber eigentlich, genau die Mitte zu nehmen und das Beste aus beiden Welten zu vereinen, um aus beiden Welten zu lernen, die Vorteile aus beiden Welten zu vereinen und daraus das Beste zu machen. Das passiert leider noch viel zu selten und das müsste sich ändern.
Was ich mich ja schon gefreut habe, wir sind auf einer Konferenz mit dem Thema Zukunft und Medien waren auch ein Thema. Sie finden also noch statt. Manchmal bei einigen Diskussionen hat man das Gefühl, die schaffen sich da gerade selbst ab. Was denkst du denn, wenn du gerade sagst, hey, so mit der Themenstellung, welche Hausaufgaben müssten aus deiner Perspektive den Medien machen?
Ich glaube, dass es gar nicht so schlecht um die Medien steht, wie immer jeder sagt. Gerade in Zeiten wie heute, wo wir die Probleme mit Terror haben und eine wahnsinnig komplexe Nachrichtenlage haben, ist es eigentlich an der Zeit, dass die Medien einfach beweisen, dass sie das können, wofür sie da sind, nämlich aufzuklären und zu zeigen, wie die Welt momentan aussieht, was läuft und was passiert. Und ich glaube, da ist es gar nicht so wichtig, ob das digital passiert, ob das analog passiert, sondern die Message dahinter ist das Wichtige. Das ist die Grundaufgabe der Medien, die Nachricht und nicht die Verbreitungsform oder das Format. Es kommt danach. Die Nachricht muss gut sein und alles andere kann man sich dann überlegen, wie man das Ganze verpackt. Und ich glaube, da gibt es inzwischen ganz viele Ansätze, die richtig gut funktionieren. Wenn man sich die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel anschaut, wie Stefan Plöchinger ja heute auch gezeigt hat, das neue Digitalkonzept von denen funktioniert richtig gut und ich selber mag es total gerne. Also ich muss sagen, seitdem man die SZ vollständig auf dem Desktop lesen kann, bin ich happy.
Eine Frage, die ihr auch mit in der Beschreibung von der 48 Forward-Konferenz mit aufwerft, ist, wird es überhaupt in Zukunft noch ein Smartphone geben? Die Frage haben wir bis jetzt noch nicht geklärt. Wie ist deine persönliche Antwort?
Ich glaube, dass das Smartphone sich immer mehr zum PC-Ersatz entwickeln wird. Wir werden irgendwann keinen stationären PC und auch keinen Laptop-MacBook mehr haben, sondern wir werden Bildschirme haben und unser Smartphone als Eingabegerät haben. Ob das dann noch Smartphone heißt, weiß ich nicht, aber es wird unser zentrales Gerät sein, was wir immer mit dabei haben und für alles nutzen können.
Ja, ob wir in der Zukunft noch so analog quietschende Türen haben werden, das habe ich mir gerade gefragt.
Ja, wir saßen Backstage und das musste man wirklich sich so das war halt wirklich so immer rein und raus und so. Aber das war halt wirklich dann auch nochmal sehr, sehr schön organisiert auch. Und wenn ich mir das mal so anschaue, ich habe nochmal dir einen medialen Aspekt rausgesucht, Herr Pähler.
Ja.
Und beim Thema Medienmarkt sprechen wir immer so über die üblichen Verdächtigen der Branche, aber sehr selten über die Buchbranche. Dabei passiert tatsächlich beim Thema Lesen sehr viel und da wird sich auch in Zukunft einiges verändern. Ich habe Konstanze Landsberg kennengelernt von Scooby, also E-Books rückwärts. Sie ist CEO von dieser Firma. Das ist eine Art Netflix für Bücher. Also 10 Euro bezahlst du, kriegst Zugriff auf alle Bücher und Random House ist einer der Verlage, der so ein bisschen dahinter steht. Bevor ich aber mit ihr über die Zukunft vom Lesen gesprochen habe, wollte ich erstmal wissen, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt so eine Buchflatrate wie Scooby nutze? Kaufe ich da eigentlich temporär ein Buch oder ist das wie eine Leihe in der Bibliothek oder ist dieses Bücherstreaming eigentlich nicht was ganz anderes?
Aus Konsumentensicht ist es wie eine Leihe, wobei interessanterweise ja auch ein E-Book-Kauf eine Lizenzierung darstellt. Also es ist eine temporäre Lizenzierung sozusagen technisch gesehen. Für den Kunden ist es genauso wie, als wenn er in eine Bibliothek gehen würde. Er geht hin, wählt sich ein Buch aus und dann gibt es irgendwann wieder zurück. Der Unterschied zur Bibliothek ist, dass er bei uns das Buch, solange er bei uns Mitglied ist, lesen kann und behalten kann und nur es zurückgeben muss, dann wenn er ein neues Buch haben möchte beziehungsweise wenn er nicht mehr zahlen möchte.
Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, meinst du, das E-Book bleibt so, wie das E-Book ist oder wird sich das verändern? Weil im Prinzip, ja, es ist etwas, wo man durchblättert, was ja so der analogen Vorlage so sehr nachempfunden ist. Aber man könnte sich da ja auch ganz andere Sachen vorstellen. Also dass man irgendwie sagt, so irgendwann geht es nämlich gar nicht mehr um das klassische E-Book, so wie wir das heute kennen, sondern es geht vielleicht um Wischformate mit viel Bewegtbild oder so. Was könnte man sich da vielleicht vorstellen?
Also ich glaube, es wird verschiedenste Formate geben. Wobei ich unterscheiden würde zwischen Sachbuch und Sachbuch-Ratgeber Fachbuch und zwischen Belletristik. In Sachbuch, Fachbuch wird glaube ich, einen Medienmix geben innerhalb eines Buches. Ein Buch wird nicht mehr ein Buch sein, sondern eine, wie das große Internet eigentlich, auch in einem kleineren Format. Das heißt, man hat Bewegtbild, man hat Grafiken, man hat den Text dazu, den Erklärungstext. Vielleicht auch den Erklärungstext von einem besonderen Professor dazu. In der Belletristik, wenn ich jetzt meine eigene persönliche Meinung, glaube ich, dass es beim linearen Schreiben bleibt. Weil man im Endeffekt, was passiert ja, wenn man liest? Man liest ja die Story, man fällt in die Story rein, man fängt an zu lesen und man liest, sieht dann gar nicht mehr die Zeilen vor Augen. Man würde dann nur rauskommen, wenn man dann ein Video hätte, dann würde man nicht mehr in der Story drinstecken, sondern man würde rausfallen. Und das Besondere an der Belletristik ist wirklich, in die Story reinzufallen und die Story zu leben. Und ich glaube, dafür ist es nicht gut, so viele Medienbrüche innerhalb eines Buches zu haben.
Das ist interessant, ne? Also dass auch so dieses Abgeschlossene, wenn es einmal fertig ist, ist es fertig. Aber beim Sachbuch könnte man ja auch sich vorstellen, dass das eigentlich nicht fertig wird, ja, sondern sich immer aktualisiert. Und dann kommt ja so ein Flatrate-Modell dem eigentlich zugute.
Total. Also im Sachbuch-Ratgeberbereich kann ich mir wirklich vorstellen, dass sich das immer weiter evolviert in der Richtung.
Du hast gerade gesagt, Lesen wird immer wichtiger, auch in Zukunft. Was genau meintest du damit?
Das Lesen wird wieder wichtiger. Wir haben ja in den letzten Jahren eher den Trend gehabt, dass das Lesen an sich oder die Buchindustrie an sich ist ein Riesenmarkt. Und dieser Riesenmarkt ist kaum gewachsen in den letzten Jahren. Währenddessen hat Film, Musik und Games sind durch die digitalen Medien, durch vor allen Dingen Smartphones und Tablets immer größer geworden. Und da hat aber das Buch noch nicht so richtig den Platz gefunden. Und jetzt in Flatrates findet auch dort, wo der Kunde ist, nämlich auf dem Smartphone, was er immer dabei hat, jetzt auch wieder das Lesen statt. Und dementsprechend wird Lesen für die Kunden auch wieder wichtiger.
Ich glaube, ich hätte gerne so ein digitales Sachbuch über die Medien. Dann würde ich jetzt nämlich 10 Seiten vorwärts in die Zukunft blättern und dann würde ich schon wissen, was passiert vielleicht.
Das stimmt. Eindrücke von der 48 Forward-Konferenz waren das. Hier bei dir Radio Wissen. Was mit Medien? Das ordentliche Medienmagazin.
Und darüber freue ich mich sehr, denn wir bringen jetzt etwas Ordnung in das Chaos, was natürlich meiner ostwestfälischen Natur überaus entspricht. Es geht nämlich jetzt um das Chaos rund um den Eurovision Song Contest.
Ja, das war doch echt ein Fail mit Ansage. Oder in den letzten Tagen hat sich der NDR ordentlich blamiert. Anders kann man das nicht bezeichnen. Erst sollte Xavier Naidoo für Deutschland starten. Dann kam der Shitstorm wegen dessen umstrittener Aussagen.
Dann haben die NDR-Verantwortlichen Xavier wieder abgesagt. Aber nicht wegen des Shitstorms, sondern wegen internen Drucks. Und das wurde also dann irgendwie noch absurder. Ordnung ins Chaos bringt aber jetzt mit uns der ESC-Experte Georg Uecker. Er ist Lindenstraßen-Schauspieler, aber auch professioneller ESC-Fan. Und Daniel hat heute Nachmittag am Rande der 48 Forward-Konferenz mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was denn Georg Ueckers erste Gedanken waren, als er gehört hat, der Xavier Naidoo, der soll für Deutschland antreten.
Mein erster Gedanke war, das ist eine gute Idee, weil man einen Star hat. Jahrelang haben die Leute immer gesagt, da singen immer irgendwelche Unbekannten oder Nachwuchskräfte. Warum treten nicht deutsche Persönlichkeiten, Stars der Musikszene an? Und jetzt hat man einen gefunden und es ist klar, den nominiert man direkt und die Leute wählen dann den Song dazu. Das fand ich erstmal eine gute Idee, weil der Mann hat Erfahrung, ist nicht umsonst erfolgreich, hat eine Bühnenpräsenz, das kann sich auszahlen. Und es ist immer schwierig, frühzeitig zu sagen, ob das dann ein Erfolg wird im Wettbewerb selber, nächstes Jahr im Mai. Aber es schürt gewisse Erwartungen im Lande. Es gibt einen Hype. Der ESC wird nach vorne gebracht. Die Quote ist gut. Also im ersten Moment dachte ich mir, das ist eine gute Idee, ein guter Musiker.
Was war der Moment, als du dann dachtest, oh, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, als dann der Shitstorm losbrach? Oder als du dann auch nochmal geguckt hast, oh, was erzählt er denn manchmal so auf so Veranstaltungen, wo er zu Gast war?
Also da muss man ein bisschen differenzieren. Der Shitstorm war wirklich absurd. Das war auch sehr deutsch. Also man ist weder dafür oder dagegen. Man steigert man sich rein. Und jeder hat eine Meinung mit Halbwissen, mit falsch zitierten Dingen. Und es ist alles mal absolut. Es ist wie ein Krieg. Einige sprachen von Terrorismus. Also völlig maßlos das Ganze. Das finde ich ziemlich daneben und eklig, auch für den Künstler. Die kritischen Stimmen, die differenzierter waren, die kann ich gut verstehen. Ich gehöre teilweise auch dazu. Der hat halt unglaublich viel Mist immer erzählt. Das geht aber nicht in eine Richtung. Er kommt mir immer vor wie ein pubertierender Junge, der mal ärgern will, der provozieren will, der auch mal platt ist, der nicht nachdenkt. Das ist teilweise auch schrecklich, das muss man sagen. Und ich frage mich auch immer, warum den nicht jemand mal ein bisschen zurückpfeift oder er sich dazu verhält, wenn er merkt, wo er gerade hingaloppiert. Also er sagt so Dinge unreflektiert, die Blödsinn sind und wird dann aber von schlauen Leuten aus üblen Ecken instrumentalisiert. Und das ist echt ein Problem. Ich hätte nicht erwartet, dass es eine solche Hysterie gibt. Ich finde die maßlos, aber nun ist das Kind ja mal in den Brunnen gefallen.
Und wie? Und man hat das Gefühl, das ist ein totaler Chaos und so. Wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, wie sich jetzt ja auch die ARD oder der NDR oder die sich miteinander, gegeneinander verhalten haben, habe ich mich gefragt, was ist schlimmer eigentlich, dass dieser Shitstorm so unverhältnismäßig war oder dass eigentlich der NDR dann zugegeben hat, ach sorry, wir haben eigentlich gar nicht wegen des Shitstorms ihn zurückgezogen, sondern weil wir intern Druck bekommen haben.
Ja, das ist ein bisschen absurd. Das ist einfach richtig schrecklich gelaufen. Also ich sag mal, lieber NDR, dieser Weg wird kein leichter sein. Jetzt habt ihr euch da nach vorne geprescht und die haben auch Protest antizipiert. Sie haben ja schon im Vorfeld dann so Erklärungen rausgegeben, das ist ja alles nicht so schlimm, das ist ein toller Künstler. Das war alles so halbherzig und halbgar. Und da muss man einfach sagen, das hätte man besser eintüten müssen. Zum Beispiel, indem man ein Interview mit Xavier Naidoo macht, dass er sich dazu verhält, dass man es ein bisschen eleganter nach vorne bringt. Und wenn man sich dann dafür entschieden hat, sagt, wir ziehen das durch, weil jetzt haben sie natürlich den Künstler beschädigt, steht ja ziemlich blöde da, den ESC haben sie auch gleich mit beschädigt. Also es war halb da und das muss man einfach sagen, das ist richtig scheiße gelaufen.
Ja, und wie kann man jetzt das Kind wieder aus dem Brunnen rausholen? Was kann man machen? Also ich meine jetzt einfach wieder so einen x-beliebigen, lass uns mal ein bisschen Nachwuchs antreten, einer wird gewinnen und mal gucken, ob er vielleicht 2-3 Punkte am Ende bekommt beim ESC. Da hat doch jetzt irgendwie auch keiner Lust zu.
Jetzt ist jetzt eine blöde Situation, weil die Zeit ja auch drängt. Also bis Mitte März, allerspätestens, muss der Song feststehen. Und jetzt kann man keinen mehr direkt nominieren, weil wer will jetzt als zweite Wahl da antreten und sagen, jo, die haben ja du gefragt, jetzt haben sie ihn zurückgezogen, jetzt fragen sie mich. Also das ist ja erstmal vom Tisch. Es bleibt nur ein Weg, nämlich eine klassische nationale Vorentscheidung. Und da bin ich ja nicht sofort pessimistisch. Man darf nicht vergessen, Nicole war nun auch nicht im Ausland bekannt und Lena kannte ein paar Monate vorher nicht mal in Deutschland jemand. Also wenn man jemanden findet, der singen kann und einen Song, dann ist das Kind ja noch nicht endgültig ertrunken. Da kann man schon noch was draus machen. Allerdings jetzt in der Windeseile wird es auch schwierig. Ich möchte nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken, die jetzt in allen Ecken und Enden suchen müssen. Und es wird wohl eine Vorentscheidung geben. Und Gott, wenn das auch nicht funktioniert, kann man ja mal gucken, ob Andreas Kümmert sich nochmal anders überlegt hat oder ob Anne-Sophie noch irgendwie einen Termin frei hat. Das ist natürlich auch so blöd, dass es 2 Jahre hintereinander dasselbe Drama ist. Einmal kommt ein Künstler, gewinnt, sagt, ich habe jetzt doch keine Lust. Und jetzt haben sie einen, den ziehen sie wieder zurück. Also das ist echt ein bisschen ungünstig. Aber es ist noch nicht alles verloren.
Muss man vielleicht dem ESC irgendjemand anderes geben?
Das weiß man nie, das kann ich nicht beurteilen, wer da wie zusammenhängt. Da sind ja oft auch so senderpolitische Entscheidungen. Ich sag mal jetzt mal den Ball flach halten. Die haben jetzt Stress genug. Also wo findet man jetzt gute Leute und gute Songs? Und am Ende kommt jemand, den wir alle gar nicht kennen, singt ein Mörderlied. Und der Vorteil ist, ich bin ziemlich sicher, dass die Person, die da antritt in Stockholm, besser abschneiden wird als Anne-Sophie in Wien.
Ja, okay, davon, also das hoffen wir. Und wir werden das auf jeden Fall mit dir bestimmt checken und begleiten und dann hinterher natürlich auch rund um den Contest dann analysieren wieder. Lass uns aber jetzt nochmal ein bisschen auf Sonntag schauen, wenn am Vorabend eine ganz besondere Lindenstraße sein wird, nämlich das 30-jährige Jubiläum wird gefeiert mit einer Live-Sendung. Was hast du da schon aus dem Umfeld gehört? Sind alle nervös, gespannt, wie es wird?
Also ich darf natürlich noch nicht allzu viel verraten. Es ist jetzt nicht diesen Sonntag, sondern den Sonntag drauf, also am 6. Dezember. Kann man sich ja merken, am Nikolaus. Am Nikolausabend läuft zum ersten Mal überhaupt eine Live-Folge. Das hat es in der Form in Deutschland noch nie gegeben. Es sei denn, man geht ganz weit zurück, weil früher die Fernsehspiele, das viele nicht wissen, immer live waren, weil man dann mal gar nicht wusste, wie man das aufzeichnen soll. Also Ende der 50er, Anfang der 60er. Aber dass eine fiktionale Serie von einem solchen Ausmaß komplett live läuft, ist wirklich ein famous first. Und das wird dann spannend, weil es ist auch begleitet durch verschiedene andere Medien, soziale Medien. Also man kann gucken während der Folge, was wir hinter der Bühne machen, hinter der Deko, die Umzüge. Man kann das also trimedial verfolgen. Und wir sind alle furchtbar aufgeregt. Also wir werden eine Woche proben, ohne zu drehen, also wirklich wie früher am Theater. Alle detaillierten Proben und dann geht das Sonntag so on air. Und das Tolle ist, Pannen, die passieren dann. Wer einen Hänger hat, muss improvisieren. Wenn ein Mikro im Bild ist, weiß man wenigstens, wie Fernsehen so gemacht wird. Und es ist natürlich ein riesiger Aufwand, weil es spielt in 2 verschiedenen Studios und draußen auf der Straße. Also da wird ein unglaublicher Aufwand betrieben. Und es passiert etwas, möchte ich mal sagen, sehr Überraschendes in dieser Folge. Mehr darf ich wohl nicht sagen.
Das sagt ihr doch nur, dass wir alle einschalten.
Ich würde mich sehr freuen. Ich mag die Serie nach wie vor und ich glaube, das ist ein spannendes Experiment.
Das finde ich auch total spannend, wenn man sich das anschaut, nämlich was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, dass die crossmediale Begleitung der Lindenstraße echt beeindruckend ist. Also das machen nicht viele Fernsehformate, was da zum Beispiel in sozialen Netzwerken drumherum passiert. Das ist sehr interessant. Aber lass uns doch mal so sprechen, so die Bedeutung der Lindenstraße. Erstmal so für dich persönlich, wenn du auf die letzten 30 Jahre schaust. Kann man das in 30 Sekunden zusammenfassen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Das wird schwer. Also 30 Jahre in 30 Sekunden, da muss man sehr verknappen. Ich finde, es ist eine spannende Serie, weil sie versucht, bundesrepublikanische Wirklichkeit zu einem konkreten Zeitpunkt überhöht darzustellen. Es ist der permanente Versuch, aber das kann mal funktionieren, mal scheitert es. Aber ich finde es mutig, ich finde es zeitlos und doch nicht altbacken. Ich finde es sehr spannend, da mitzuspielen. Und es ist meine große, große Freude, dabei sein zu dürfen. Und ich hoffe, die Zuschauer empfinden das auch so.
Oder wie geht das dann?
Richtig. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.